Deutschlandfunk Interview.
Massenmord durch Hunger. Mit dieser grausamen Strategie versuchte der sowjetische Diktator Josef Stalin Anfang der 30er Jahre die Ukraine in die Knie zu zwingen. Nun erleiden Millionen Ukrainer erneut Not und Elend auf Befehl aus Moskau. Mit gezielten Angriffen auf die Strom- und Wasserversorgung wollen die Generäle des Kreml die Moral der Bevölkerung untergraben. Der Versuch, die Infrastruktur notdürftig zu flicken, gleicht einer Sisyphus-Arbeit. In der Nacht nun offenbar erneut schwere Angriffe auf Kiew. Am Telefon nun der Militäranalyst Niklas Masur vom Center for Security Studies der ETH Zürich. Guten Morgen in die Schweiz.
Guten Morgen.
Also in der Nacht erneut Drohnenangriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Ist das ein Zeichen der Schwäche oder der Stärke der russischen Armee?
Das ist zu einem gewissen Grad schwer zu sagen, also sozusagen, wo fängt russische Improvisation auf und wo fängt eine Strategie an, wenn Sie so wollen. Es hat die letzten Wochen eben keine Angriffe mit diesen Drohnen gegeben. Dass es sie jetzt wieder gibt, deutet möglicherweise darauf hin, dass Russland eben jetzt weiterhin, also es könnte entweder darauf hindeuten, dass Russland weniger Präzisionswaffen zur Verfügung hat oder dass es diese Drohnen jetzt nutzt, um sozusagen eine weitere Welle mit diesen Drohnen, mit den Präzisionswaffen vorzubereiten.
Wie lange kann denn Russland die Ukraine noch aus der Luft terrorisieren? Sie haben es angedeutet. Für wie viele Angriffswellen reichen die Marschflugkörper, die Raketen und auch die Drohnen?
Zu quantifizieren ist das nicht. Was wir tatsächlich nur sagen können, ist, dass es sozusagen relative Werte gibt. Also natürlich ist so eine Drohne wesentlich günstiger als ein Kaliber-Marschflugkörper beispielsweise, hat aber auch einen geringeren militärischen Wert. Das heißt, grundsätzlich werden diese Drohnen tendenziell wohl eher genutzt, um die ukrainische Luftabwehr abzunutzen oder dort die Munition abzunutzen.
Wenn eine Strategie hinter diesen Angriffen aus der Luft steckt, welche Ziele hat diese Strategie?
Naja, also eines der Ziele könnte sein, und das wurde ja auch schon angedeutet, den Widerstandswillen der Ukraine zu brechen und die humanitären Kosten, also das Leid auf ukrainischer Seite, dramatisch zu erhöhen, insbesondere im Winter. Aber was eben jetzt auch auf ukrainischer Seite die Befürchtung ist, ist, dass die Abnutzung ukrainischer Munitionsreserven in der Luftabwehr dazu dienen könnte oder dazu führen könnte, dass zumindest temporär und örtlich die russische Luftwaffe wieder eine gewisse Freiheit bekommt.
Der Westen hat, auch Deutschland hat ja viele moderne Luftabwehrsysteme, die Patriot-Systeme und andere, an die Ukraine geliefert. Warum ist dennoch eine Verteidigung gegen die Raketen und Drohnen offenbar so schwierig und funktioniert nicht in Gänze?
Auf der einen Seite, weil auch im Westen Luftabwehrsysteme ein gewisser Engpass sind. Solche Systeme wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten tendenziell abgeschmolzen im Westen. Beispielsweise bei den NASAMS-Systemen, die geliefert wurden. Dort hätte man prinzipiell genug Munition, weil sie Luft-Luft-Raketen verschießen oder ursprünglich Luft-Luft-Munition. Aber da ist dann auch fraglich, wie viele dieser Feuereinheiten tatsächlich in westlichen Beständen sind. Und dann kommt eben das Problem damit rein, dass es eine recht einfache Kosten-Nutzen-Rechnung ist sozusagen, dass eben iranische Drohnen deutlich günstiger sind als westliche Luftabwehrraketen beispielsweise.
In den letzten Tagen gab es ja auch von ukrainischer Seite offenbar immer wieder Drohnenangriffe auf Ziele in Russland, im russischen Kernland. Wie gefährlich ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht? Droht da möglicherweise eine Eskalation?
Das denke ich nicht, denn die Ukraine hat bereits zu Beginn des Kriegs Angriffe auch gegen russische Ziele geflogen. Russland passt sich an oder hat sich angepasst in den letzten Monaten auf die Ukraine und auf die ukrainische Fähigkeit, sozusagen Ziele im russischen Hinterland zu treffen. Das heißt, es ist jetzt auf militärischer Seite ist es jetzt ein Spiel mit Reichweiten. Und da hat die Ukraine natürlich militärische Gründe, sozusagen den Russen oder russischen System langer Reichweite, wie den Bombern beispielsweise, die Sache nicht allzu einfach zu machen, beziehungsweise auch deren Basen anzugreifen.
Verglichen mit den russischen Angriffen sind diese Drohnenattacken auf Ziele in Russland ja nur Nadelstiche. Welche Überlegung der ukrainischen Generäle stecken hinter dieser Nadelstichtaktik?
Also definitiv sagen kann ich das natürlich nicht. Aber was diese Schläge beispielsweise auslösen können, ist, dass man auf russischer Seite auf den Luftwaffenbasen die Sicherheitsprotokolle erhöht. Also dass man weniger den Betrieb auf Effizienz trimmt, womit man dann sozusagen die Rate der Flüge und die Rate der Schläge erhöhen kann, sondern dass man beispielsweise Flugzeuge und Munition verteilen muss, dass man beispielsweise auch mit GPS-Unterdrückung arbeitet, was jetzt auch in Teilen von Russland passieren zu sein scheint. Und dies sind natürlich Dinge, die auf der einen Seite russisches Equipment schützen, aber auf der anderen Seite auch Effizienz senken sozusagen.
Herr Masur, fast 10 Monate sind jetzt vergangen seit Beginn der russischen Angriffe auf das Nachbarland. Wenn Sie auf das große Ganze gucken in diesen Tagen, in welcher Phase steckt dieser Krieg jetzt im Winter?
Auf russischer Seite kann man durchaus sehen, dass es eine gewisse Konsolidierung gegeben hat mit der Vereinigung des Kommandos beziehungsweise mit dem Einsetzen eines gemeinsamen Kommandeurs für die ganze Ukraine. Lässt sich durchaus erkennen, dass es eine etwas stringentere Hand gibt oder dass es eine größere Kohärenz gibt. Kritisch ist dann tatsächlich die Frage, oder was ist kritisch, oder zu einem gewissen Grad, wie es dann im Frühjahr weitergeht. Und zu einem gewissen Grad scheinen sich ja beide in Position zu bringen. Auf russischer Seite gibt es die Mobilisierung, auf russischer Seite gibt es die Ausbildung der Hälfte der Mobilisierten beispielsweise. Wie gut oder schlecht die dann aber in der Ukraine eingesetzt werden, ist unklar. Also das ist, wie gesagt, schwer zu quantifizieren und da gibt es ein Spektrum. Entsprechend denke ich, dass wir im Moment an einem Punkt sind, in dem zumindest in gewissen Bahnen sozusagen oder in einem gewissen Spektrum es in diverse Richtungen gehen kann, auch wenn die Ukraine tatsächlich noch einige Vorteile hat, denke ich.
Gehört zu diesen Vorteilen auch der Winter, diese kalten Temperaturen? Ist das ein Vorteil für die Ukraine oder für die Russen, die sich ja jetzt anscheinend eingraben?
Wirklich sehen wird man das natürlich erst im Frühjahr. Ich denke, die Ukrainer sind strukturell besser auf den Winter vorbereitet. Die Ukrainer haben im Krieg eine bessere Führung gezeigt. Die Russen haben gerade bei dort Verluste gehabt. Die Russen haben auch Verluste bei der Logistik gehabt. Und da funktioniert bis heute vieles nicht. Und das sind beides Faktoren, die sozusagen dazu führen können, dass der Winter für russische Truppen härter wird. Wie das dann aber sozusagen auf der Gesamtebene am Ende aussieht, ist, wie gesagt, dann nochmal eine etwas komplexere Frage.
Verluste bei der Logistik. Wie gut ist denn mittlerweile aus Ihrer Sicht eines Militärforschers noch die Ausrüstung der russischen Militärs? Gibt es noch genug Waffen und Munition?
Das hängt davon ab, von welcher Munition wir sprechen. Da gibt es auch durchaus widersprüchliche Angaben. Also beispielsweise hat der estnische Militärnachrichtendienst da eine andere Einschätzung als der amerikanische. Und zumindest wurde das in den letzten Tagen von beiden sozusagen wurden gegenläufige Prognosen gegeben. Eine der Logiken ist tatsächlich, dass Russland die Präzisionswaffen ausgehen, aber dass sie noch genug, in Anführungszeichen, dumme Munition haben. Also genug oder auch nachproduzieren können. Also Artilleriemunition. Inwieweit das aber tatsächlich der Fall ist, ist tatsächlich noch nicht ersichtlich.
Viel dumme Munition noch, aber an anderen Stellen mangelt es. Ist das ein Hinweis darauf, dass die westlichen Sanktionen jetzt auch zu wirken beginnen mit Blick auf die russische Rüstungsindustrie?
In gewissen Elementen scheint das schon zu sein, beispielsweise bei Flugzeugturbinen, also auch beispielsweise die russische zivile Luftfahrtindustrie hat ja mit großen Problemen zu kämpfen. Allerdings gibt es auch durchaus Hinweise oder gibt es auch Analysten, die darauf hinweisen, dass Russland möglicherweise Mikrochips und andere elektronische Feinelektronik etc. auf Lager gelegt hat vor der Invasion, weil es Sanktionen antizipiert hat. Das heißt, das ist etwas, wo wir, wie gesagt, wir können die Logik zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber quantifizieren können wir es nicht.
Im Deutschlandfunk und der Militärforscher Niklas Masur von der ETH Zürich. Vielen Dank für Ihre Zeit und trotz allem schöne Feiertage.
Ihnen auch, danke.